Wir Menschen brauchen Ordnung. Diese Behauptung stelle ich mal so auf. Wir machen auch immer wieder Unordnung. Das ist ganz normal im Alltag. Wer es nicht glaubt, übernimmt mal eine Zeit lang die Küchenordnung bei uns hier in der Gemeinschaft oder guckt sich von Zeit zu Zeit mal unser Materiallager an. Das passiert einfach, wo gehobelt wird, fallen Späne, wo was gearbeitet wird, da kommen Dinge in Unordnung. Und das ist bei euch zu Hause wahrscheinlich ähnlich. Ne? Dinge geraten in Unordnung und ein Keller, ein Dachboden wird unordentlich. Und dann brauchen wir es von Zeit zu Zeit, dass wir mal wieder Ordnung herstellen. Dass wir mal wieder Ordnung machen, damit wir wissen, was ist überhaupt da, was kann vielleicht weg, ist nur alter Ballast. Ich habe mal gelesen, dass, also ich habe das gerade schon gesagt, ne, der Keller und der Dachboden, ich habe mal gelesen, dass wenn das in Unordnung ist, jetzt können wir sagen, es ist mir egal, solange das Wohnzimmer hinhaut. Aber das macht tatsächlich etwas mit uns, wenn es in unserem Haus, in unserer Wohnung unordentliche Ecken gibt, über die wir keine Kontrolle haben. Wenn da irgendwie so ein Raum ist, der einfach, wo man gar nicht so genau weiß, was sich da so alles verbirgt. Das scheint auch etwas mit uns zu machen, mit unserem Verhalten. Und deswegen gibt es Momente, vielleicht ist jetzt gerade so einer im Jahr, wo es im Garten langsam stiller wird und die letzte Maat gemacht wurde, das letzte Mal der Rasen gemäht und so, dann geht es wieder mehr nach drin und vielleicht ist das so ein Moment, mal wieder Dinge aufzuräumen. Dann machen wir Inventur. Was ist da, was brauchen wir und was kann weg? Das machen wir auch in ganz anderen Lebensbereichen, nicht nur was so die Ordnung zu Hause angeht oder in der Gemeinschaft. Das brauchen wir auch in anderen Bereichen. Ihr erinnert euch vielleicht daran, dass ich mal ein Organigramm gemacht habe von den Gruppen in der Gemeinschaft. Kann man sagen, ist vielleicht ganz hilfreich. Für mich war das unglaublich hilfreich und ich muss das immer wieder mal machen. Zu gucken, was ist denn da, was haben wir in der Gemeinschaft, was haben wir für Gruppen, wie geht's denen, was haben wir für Mitarbeiter und wie geht's denen. Und das machen, was will ich voranbringen und so weiter. Und das gibt's in jedem Bereich. Ihr kennt das sicherlich auch von der Arbeit oder von, keine Ahnung, eurem Hobby. Ein Bereich, wo wir das weniger machen, interessanterweise, so nehme ich das wahr, ist unsere Glaubensbeziehung. Hat schon mal jemand aufgeschrieben, wie sieht es in meiner Glaubensbeziehung aus? Was habe ich? Was will ich? Was brauche ich? Wie lebe ich meinen Glauben? Was ist mir wichtig? Was tue ich und was tue ich nicht? Vielleicht wundert sich der eine oder andere, weil er sagt, naja, Glaube, das ist doch Gnade und was soll ich denn da aufschreiben? Aber zu der Beziehung, die Beziehung zu Gott ist ja mehr als nur ein Gefühl, ist ja mehr als nur ein, ich habe mal gehört und weiß. Und es gibt in der Bibel zwei sehr bemerkenswerte Aussagen. Zwei Aussagen. Das eine ist ein Text und das andere sind mehrere Texte, die da fast miteinander streiten. Wenn es darum geht, um die Gnade oder um die Ordnung und um das Tun. Das eine, das kommt von Paulus und das andere kommt von Jakobus. Und unser Predigttext heute ist der Jakobus. Wir gucken uns aber erstmal an, was Paulus geschrieben hat. Was schreibt denn Paulus zur Beziehung Gottes, beziehungsweise zur Grundlage der Beziehung Gottes? Also, wir haben da hier den Römer 3, 22. Gott spricht jeden von Schuld frei und nimmt jeden an, der an Jesus Christus glaubt. Nur diese Gerechtigkeit lässt Gott gelten. Okay, du kannst gar nichts tun, alles kommt von Gott. Römer 11, Vers 6. Wenn das aber ein unverdientes Geschenk war, dann hatte es nichts mit eigenen Leistungen zu tun, sonst wäre ja sein Geschenk nicht mehr unverdient. Er bläst in dasselbe Horn. Es ist absolut unverdient, dass wir mit Gott zu tun haben, dass wir diese Beziehung zu Gott haben. Und noch Epheser 2, 8 bis 9. Aus Gnade seid ihr gerettet und durch den Glauben und das nicht aus euch. Also ihr habt damit gar nichts zu tun. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Und dass Paulus das gesagt hat, macht komplett Sinn. Denn die Menschen, zu denen er geredet hat oder an die er die Briefe geschrieben hat, kamen ja aus einer Kultur und ich würde behaupten, wir kommen auch noch aus so einer Kultur, wo Verdienen ganz wichtig ist, wo Verdienen schon als kleines Kind, du willst einen Bonbon haben, dann räum dein Zimmer auf. Ich kann mich auch nicht davon freimachen, mit meinen Kindern hin und wieder so zu Xbox-Zeiten oder sowas an die Ordnung des eigenen Zimmers zu hängen. Ja? Also das machen wir nun mal so. Und daran haben wir uns gewöhnt. Das nehmen wir auch mit ins Erwachsenenalter. Also muss doch, wenn wir was kriegen, irgendwas dahinter stehen. Entweder Arbeit oder irgendeine Leistung. Und weil das so ist, hat Paulus betont, nein, es ist Geschenk, du kannst nichts tun. Gnade ist Gnade, Punkt. Du kannst nichts irgendwie dazu hinzufügen. Keine deiner Taten ist so gut, dass sie Gott beeindrucken würde und dann sagt er, oh ja, dann bist du jetzt plötzlich gerecht. Nein, wir können nichts tun, es ist geschenkt. Und das gilt bis heute und bis in alle Ewigkeit. Gott hat sich mit dir versöhnt. Lass du dich mit Gott versöhnen. So, und jetzt gibt es noch den anderen, den Jakobus, den mal bitte noch nicht anbeamen. Der schreibt folgenden Text und der ist schon ein bisschen knochiger. Da schreibt er nämlich im zweiten Kapitel, liebe Brüder und Schwestern, welchen Wert hat es, wenn jemand behauptet, an Christus zu glauben, aber an seinen Taten ist das nicht zu erkennen? Kann ihn ein solcher Glaube vor Gottes Urteil retten? Stellt euch vor, in eurer Gemeinde sind einige in Not. Sie haben weder etwas anzuziehen noch genug zu essen. Wenn nun einer von euch zu ihnen sagt, ich wünsche euch alles Gute, hoffentlich bekommt ihr warme Kleider und könnt euch satt essen, was nützt ihnen das, wenn ihr ihnen nicht gebt, was sie zum Leben brauchen? Genauso nutzlos ist ein Glaube, der nicht in die Tat umgesetzt wird. Er ist tot. Nun könnte jemand sagen, der eine glaubt und der andere tut Gutes. Ihm müsste ich antworten, zeig doch einmal deinen Glauben, der keine guten Taten hervorbringt. Meinen Glauben kann ich dir zeigen, du brauchst dir nur anzusehen, was ich tue. Du glaubst, dass es nur einen einzigen Gott gibt? Schön und gut. Aber das glauben sogar die Dämonen. Und zittern vor Angst. Wann endlich wirst du, törichter Mensch, einsehen, dass der Glaube nichts wert ist, wenn wir nicht auch tun, was Gott von uns will? Erinnert euch an Abraham, unseren Stammvater. Auch er fand vor Gott Anerkennung, weil er dessen Willen tat. Er legte seinen Sohn Isaak als Opfer auf den Altar. Hier wird ganz deutlich, bei ihm gehörten Glaube und Tun zusammen. Und erst durch sein Handeln wurde sein Glaube vollkommen. So erfüllte sich die Heilige Schrift, wenn sie sagt, Abraham glaubte Gott und so fand er seine Anerkennung. Ja, er wurde sogar Gottes Freund genannt. Ja, das ist ein ganz schönes Gegenprogramm. Der eine sagt nur Gnade, der andere sagt, ja, da muss aber auch noch was getan werden. Was davon ist denn jetzt wahr oder was stimmt? Es ist wie so oft in der Bibel. Es gibt nicht die eine Aussage, die für alle Situationen gilt, sondern es hängt ganz stark davon ab, was der Kontext, was der Zusammenhang ist. Und Paulus hat vollkommen recht, wenn er von der Gnade schreibt und es ist komplett wahr, dass wir nur durch Gnade gerettet werden. Und Jakobus hat auch recht, weil er an andere schreibt, weil er andere meint, nämlich diejenigen, die sich so ein bisschen zurücklehnen, die sich von einer geistlichen Strömung haben beeinflussen lassen, die da sagt, man muss alles mit dem Kopf durchdringen. Es kommt gar nicht auf die Taten an. Du musst es verstehen und dann wirst du auf eine höhere Ebene kommen. Und da sagt Jakobus, meine lieben Freunde, wenn ich mir meine Umwelt angucke, alles, was man mit Energie versorgt, alles, was man anstößt, hat auch eine Bewegung. Da passiert auch etwas. Gott gibt einen Impuls in unser Leben, sein Ja, seine Zustimmung zu unserem Leben. Das ist ein Impuls und der löst irgendetwas aus. Da passiert etwas, es geht nicht darum, sich abzurackern, aber es geht darum, zuzulassen, dass Gott handelt und wirkt. Jakobus möchte seine Gemeinden wachrütteln und sagen, Leute, da ist mehr dahinter. Ja, es ist Gnade, aber Glaube ist auch aktiv. Und wenn wir uns mal Jesus anschauen, dann sehen wir bei Jesus genau diese zwei Pole auch. Jesus redet in seinen Gleichnissen davon, dass der verlorene Sohn bei dem ganzen Quatsch, den er gemacht hat und versilbert hat, nach Hause kommen darf in die Arme des Vaters und gnädig angenommen wird. Jesus erzählt davon beim Schalksknecht, dass ein Knecht, der seinem König einen unfassbar großen Betrag schuldet, den er nie hätte zurückbezahlen können, dass der König sagt, ich erlasse dir deine Schuld. Und Jesus erzählt vom Schatz im Acker, wo einer völlig unverdient einen Schatz findet und das mit dem Reich Gottes vergleicht. Der Glaube an Gott ist ein Geschenk. Und auf der anderen Seite sagt Jesus auch, überlegt euch gut, ob ihr die Beziehung zu Gott anfangt. Es ist wie bei einem Bau. Wenn man etwas bauen will, dann überlegt man sich vorher, ob man die Rohstoffe hat und ob man das Geld hat, den Bau auch auszuführen. Jesus redet von Pfunden, die wir nicht vergraben sollen, sondern die wir aktiv einsetzen, mit denen wir umgehen sollen. Und Jesus redet von Früchten, die von ganz allein kommen werden, wenn wir aktiv mit ihm verbunden bleiben. Wir können und wir dürfen also daran festhalten, dass nichts über die Gnade geht. Das ist die absolute Grundlage, die sogar diejenigen betrifft, die Jesus ans Kreuz genagelt haben. Das bleibt für immer. Punkt. Zu einer lebendigen Beziehung gehört aber ganz logisch auch irgendeine Auswirkung, irgendetwas, was passiert. Das ist nichts, was wir unter Druck herstellen müssen. Das ist nichts, was wir uns abringen müssen als körperliche Übung. Aber etwas, was ganz natürlich passieren darf aus dem Glauben, aus der Beziehung zu Gott. Und vielleicht lohnt es sich doch, mal aufzuschreiben, wie mein Glaube denn so aussieht gerade. Was tue ich denn aus Glauben in meinem Alltag? Was brauche ich denn, um die Beziehung zu Gott zu pflegen? Was brauche ich? Nicht, was brauchen die anderen, was hat mein Hauskreisleiter gesagt, sondern was brauche ich denn, damit meine Beziehung zu Gott gesund ist, damit ich mit Gott in Kontakt bleibe? Wie oder wo setze ich denn meine Gaben ein? Gibt es das schon oder tue ich das gar nicht? Müsste ich vielleicht etwas lassen, damit ich das tun kann, damit ich meine Gaben einsetzen kann? Ich lade euch an, das mal zu machen. Und das nicht mit anderen irgendwie großartig, sondern du mit Gott, rede du mit Gott darüber. Vielleicht, wenn du es möchtest, noch mit deinem Seelsorger. Aber sprich es mit Gott. Glaube ist nichts Beiläufiges, sondern das soll unser Leben durchdringen, die Beziehung zu Gott. Deine Gaben sollen nicht verschüttet liegen bis zum jüngsten Tag, sondern die sollen leuchten. Und übrigens auch dir, wenn du sie einsetzt. Und dann ist da noch ein Punkt, den sowohl Paulus als auch Jakobus ansprechen und der spannend ist, nämlich Abraham. Paulus sagt, Abraham hat Gott vertraut und das wurde ihm zur Gerechtigkeit angerechnet. Abraham hat Gott sein Vertrauen geschenkt. Und Jakobus fragt, na, wie hat sich denn dieses Vertrauen gezeigt? Wie hat sich denn gezeigt, dass er ihm Vertrauen hat? Doch wohl dadurch, dass er auch Dinge getan hat und umgesetzt hat. Hat sich daran gezeigt, dass Abraham auf Gottes Wort hin losgezogen ist mit seiner ganzen Familie. Dass er sogar bereit war, seinen Sohn zu opfern. Wenn ich dir sage, ich glaube dir, dass es in Berlin eine Burgstraße gibt. Okay, das ist weit weg. Es könnte auch egal sein, also ob es da eine Burgstraße gibt oder nicht. Hat überhaupt keine Auswirkungen. Aber wenn ich sage, ich glaube dir, dass es in Spremberg eine Burgstraße gibt und es gibt dort einen Arzt, den ich brauche und ich gehe tatsächlich hin, das ist tatsächlich Vertrauen, was ich umsetze. Abraham war gehorsam. Und das ist ein wichtiges Wort, auch für unseren Glauben. Auch Jesus war Gott gehorsam. Die sind nicht einfach durch die Welt getändelt und haben dann hinterher die Dinge irgendwie erklärt, da war Gott wahrscheinlich irgendwie am Werk, sondern die waren gehorsam. Wie ist es eigentlich mit uns? Sind wir gehorsam? Kann man das so sagen? Passt das noch in unsere Zeit, dass man das sagt, Gott gehorsam zu sein? Dreht sich doch eher darum, wie es mir geht und ob Dinge mir dienen. Aber Im Glauben eigentlich nicht. Es geht darum, dass wir Gott gehorchen, dass wir auf ihn hören. Bin ich ehrlich mit den anderen, weil es Gottes Art ist, so zu handeln und weil es ihm wichtig ist? Halte ich mich an Gottes Gebote, weil es ihm wichtig ist, weil es zu ihm gehört? Oder setze ich lieber meine Interessen durch? Geht es lieber um mich? Wir sind es ja gewohnt, unseren Willen durchzusetzen, umzusetzen und zu agieren, wie wir eben sind. Und dann sagt man, naja, ich bin eben so ein forscher Typ. Ja? Ich muss meine Meinung eben sagen. So bin ich halt. Und das gerade raus. Oder der andere, der sagt, ja, ich bin eben einer, der vorangeht. Manche kommen halt nicht mit. Oder wieder jemand, der sagt, ich bin halt so genau, ich kann da auch nicht anders. Oder umgekehrt gibt es Leute, die sagen, naja, ich bin halt zurückhaltend, ich sage da nichts. Lassen wir Raum dafür, dass Gott vielleicht sagt, nee, an der Stelle mal nicht. An der Stelle bist du mal nicht so genau, weil ich möchte, dass jemand anderes wächst. An der Stelle bist du mal nicht laut und nicht der, der vorangeht, weil es auch andere braucht, die das lernen. Oder dass Gott vielleicht sagt, mach deinen Punkt, sag, was dir auffällt. Auch wenn du sonst nie was sagst, aber jetzt sag, es ist wichtig für die Gruppe. Lassen wir Raum dafür, haben wir ein Ohr dafür, dass Gott Dinge sagt und wir gehorsam sind. Die Beziehung zu Gott ist etwas Besonderes. Sie baut auf einem riesengroßen Geschenk auf, der Gnade. Diese Gnade hört aber da nicht auf, dass wir wissen, dass Gott uns liebt, sondern die will sichtbar werden, die Gnade, in den Ergebnissen, die mein Glaube hervorbringt, in den Gaben, die ich einsetze, in der Freiheit auch im Geben und in dem, dass ich Gottes Willen tue. Und die Gnade, die möchte noch auf einer ungewöhnlichen Ebene sichtbar werden, nämlich auf diesem vertrauenden Gehorsam. Dieser Gehorsam, der alle meine Lebensbereiche betrifft. Und der hilft, Gottes Willen auf seine Art in diese Welt zu bringen. Und damit das möglich wird, und da rede ich zuallererst von mir, vielleicht sagt es auch dem einen oder anderen von euch etwas, aber ich rede zuerst mal von mir, damit es möglich wird, muss ich immer wieder mal Inventur machen in meinem Glauben und muss überlegen, ja, was ist denn da, wenn man es mal wirklich mit Zettel und Stift aufschreibt? Was brauche ich zum Glauben? Und wie bekomme ich das? Wie möchte ich eigentlich beten? Wann? Auf welche Art? Wann gebe ich Gott eigentlich Raum, zu mir zu sprechen, wo ich den Mund halte? Und wie stimme ich mich mit Gott eigentlich im Alltagstrubel ab, dass er zu mir reden kann und ich gehorsam sein kann? Ich lade euch ein, das tatsächlich mal für euch mit Zettel und Stift festzuhalten.